Nachbarn Bier, der Podcast, naturbelassen und ungefiltert.
Nach Berlin. Wir fahren nach Berlin.
Berlin?
Berlin.
Fahren wir nach Berlin?
Bär.
Ich so schnell nicht.
Berlin. Ja, einfach nur, dass Flo komisch guckt, deswegen habe ich das jetzt gemacht.
Berlin, Karl Berlin. Berlin.
Ja.
Wie viel hast du mit Berlin am Hut?
Ich habe mit Berlin nichts am Hut.
Ich auch nicht. Ist das jetzt, müssen wir uns schämen?
Ja, das war's dann. Fertig, das war unser Thema heute. Ciao.
Tschüss. Also, willkommen bei Two Beards, One Beer. Der Bier-Podcast. Deswegen starten wir direkt mit Bier, Karl, oder?
Wir starten mit dem Bier,
bevor wir jetzt wieder irgendwie in so Querele kommen.
Richtig,
bevor
wir da einfach nur
wissen, was wir labern sollen. Jetzt
ewig lang dumm rumquatschen.
Genau, wir machen das Bier auf und dann kommen wir in das ganze Thema rein.
Korrekt.
Was haben wir denn? Ein?
Berlin.
Ne, Weiße.
Korrekt.
Okay, cool.
Deswegen haben wir den ganzen Tag hier rumberlint, weil wir machen heute das Thema Berliner Weiße. Und dazu nämlich auch zwei Berliner Weiße Dosteer, die wir heute probieren. Dass wir das Thema machen, hat mit einem Zuhörer zu tun, nämlich mit demselben Zuhörer, mit dem lieben Fabian, der uns schon in der letzten Folge das Zivietsch.
Ja,
Zivietsch. Ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen.
Hey, genau.
Nicht Zivietsch.
Irgendwas habe ich gedacht, Zivietsch. Irgendwas stimmt nicht, aber ich konnte es nicht verbessern, weil ich es auch selber nicht wusste.
Auf jeden Fall das polnische Witbier uns spendiert hat.
Ja.
Der hat gesagt, wir sollen doch mal von der Schneeeule Brauerei das Berliner Weiße probieren.
Genau, weil wir es irgendwie drüber hatten und gar nicht wussten, wie, was, wo. Und
genau, richtig. Und wir wollten eh irgendwann mal Berliner Weiße machen, weil wir beide so ein bisschen
ahnungslos sind. Du kannst ruhig sagen, Karl.
Ja, ein bisschen.
Sprich das ruhig aus.
Ja.
Wir haben so im Vorfeld kurz drüber unterhalten und haben dann festgestellt, dass wir halt, was Berliner Weiße angeht, eigentlich echt Jungfrau sind.
Ja.
Also ich zumindest, also.
Also ich habe schon nur Berliner Weiße getrunken.
Also ich weiß,
dass
ich
habe kein Original.
Ja, genau. Ich habe das mal probiert mit diesem Waldmeister-Sirup-Gedönse und das war ja überhaupt nichts für mich.
Also Berliner Kindl halt, wie man es
kennt.
Waldmeister oder mit Himbeer.
Grüne, genau.
Genau. So.
War nichts für mich. Deswegen habe ich dann bin ich immer auf Abstand gegangen, was Berliner Weiße angeht. So, ich sag mal, nicht aktiv, sondern es hat mich einfach tangiert irgendwo. Nennt man das so, tangiert? Weder noch, nicht mehr.
Ja, weißt du, ich fand es halt einfach nur so komisches Getränk, vor allem, weil man das dann halt auch, ich weiß nicht, ob es heute auch immer noch so ist hier, es gibt, wenn man es kriegt irgendwo, kriegt man das halt in diesem typischen Berliner weiße Glas, was eher so wie so Schüssel ist.
Champagner-mäßig.
Ja, ist Champagner normal in so einem Riesen?
Ja, das, also Champagner ist es so offenes, so ein offener Kelch sozusagen.
Ja, genau.
Also ein Stiel und oben geht es ganz. Also der Durchmesser, aus dem er trinkt, verjüngt sich nicht und weitet sich nicht, sondern der ist so
grad halt.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so im Podcast so rüber. Aber jeder kennt das, glaube ich, so ein Champagner, typisches Champagnerglas.
Ja, einfach so ein riesiges Glas halt und einfach, es steht halt nicht hoch, das Getränk, sondern schon breit. So.
Genau.
Keine Ahnung.
Die Belgier haben so ähnliche Glasformen für ihr Bier.
Wahrscheinlich für Gose. Gös.
Geht. Nee, ich denke, das liegt an dieser, das hat was mit der Kohlensäure zu tun. Und dann ist auch dieser offene, beim Champagner ist es so, wegen dem offenen, damit die ganze Arome wirklich direkt pow, dir in die Nase hauen. Und ich denke, das hat dann ähnliche Gründe.
Ja, und man macht es, glaube ich, auch wegen der Schaumbildung und Gedöns, weil sehr viel Kohlensäure drin ist halt.
Und ich habe schon nur so Bilder gesehen, dass früher muss es die auch in mega groß gegeben haben.
Ja. Yeah.
Diese Teile.
Ja, noch größer quasi, ja, als das, was du jetzt da quasi im Kopf hast.
Sondern genau, so nicht so ein Champagnerglas, wo man mit einer Hand so locker nehmen kann, sondern richtig so dicke Dinger da oben mit zwei Händen irgendwie sich in die.
Ja, aber wenn man auch zu Berliner Weise recherchiert, da findet man auch so alte Bilder, wo sie dann da sitzen halt mit so riesigen Gläsern.
So riesigen, das hätten wir gerade sehen müssen. Das hat
sich ich habe nur Gläser gemeint, ich weiß nicht, was der Flo wieder gemeint hat.
Riesige.
Naja, gut. Achso, ich wollte noch dazu sagen, und dann hast du dazu gekriegt ein Strohhalm.
Ach, ehrlich?
Das war ja halt null Bier-Feeling, weil es ist halt einfach so Cocktail-Dingsbums-Getränk mit so einem Strohhalm. Also da denkt man nicht an Bier, sondern an.
Ja, ehrlich gesagt, muss ich bei Berliner Weiße jetzt auch nicht am Bier denke. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Randfigur, was Bier betrifft, oder? Also für mein Empfinden.
Ja, zumindest wenn man halt nur dieses Standard Berliner Kindlweise halt so im Kopf hat, ne?
Ja, in Berliner Kindlweise, ja doch, man kennt ja eigentlich nichts anderes.
Also, ja.
Deswegen bin ich jetzt mega gespannt.
Aber auf, dazu kommen wir noch, wieso man vielleicht nichts anderes kennt.
Genau, aber trotzdem bin ich jetzt mega gespannt auf echtes Original, beziehungsweise jetzt wieder reanimiertes, aber kommen wir ja später dazu.
Richtig. Fangen wir an mit dem von Berlo.
Du fängst mit Berlo Berliner Weiße. Nimm dann hier das.
Ach so, nee, was?
Ja, du erklär mal hier über
Ach so. Die
Flasche und sowas.
Ich erklär mal über die Flasche.
Beziehungsweise, nee, machen wir die Pulle her und schenken uns Ei hier.
Ja, eben, und dann können wir immer noch über die Flasche schwatzen, wa?
Ja.
Deswegen, weil ich hab Durst.
Sicher haben wir hier 5 Minuten 46 schon gelabert, ohne
was
nur ein Schlückchen zu nehmen.
So, der
lädt. Echt. Ja, während der Karl hier fröhlich eingießt, das schäumt schon wieder wie verrückt.
Jetzt ist voll in mein ASMR reingesprochen.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, weißt, vielleicht gibt es hier Leute draußen, die uns hören, nur weil sie das
Einschenkgeräusch
so geil finden.
Schäumt dann, schon mal. Dann halte ich jetzt, ich glaube.
Jetzt macht es ja nicht mehr so gut. Warte, jetzt muss
ich. Ja, jetzt
brauche ich dein Glas. Ne, trinkst du das und nicht nur das.
Danke. Oh. Ich hätte irgendwie nicht erwartet, dass es.
Ich spreche mal schon wieder dazwischen.
Entschuldigung.
So, höre. Boah, hat dich das gut angehört, oder was?
Ja, irgendwie. Es war aber schwer, die Fresse zu halten.
Ja, es ist. Ja, ich glaube, es passt. Ich habe es sogar gut aufgeteilt diesmal.
Ja, wunderbar.
Ja, wunderbar.
Ja, was ich jetzt sagen wollte, darf ich jetzt?
Ja, du darfst, bitte.
Ja, okay, super. Ich hätte nicht erwartet, dass es filtriert ist. Dass es ein klares Bier ist.
Ist Berliner Weiße generell?
Ja, jetzt das aus der Flasche hier so. Ja, eigentlich generell, ja. Berliner Weiße habe ich irgendwie als trüb in Erinnerung.
Echt?
Ja.
Nö, das Kindl war schon immer nicht trüb. War schon immer, weil allein wegen dem Sirup und so weiter, ne? Also das habe ich nicht anders in Erinnerung. Ich habe noch nie trübes.
Komisch. Siehst du mal, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Naja.
Gucken wir mal aufs Bierchen, aber so ganz leicht.
Ja, bei dir. Guck mal.
Bei mir ist es ein bisschen trüber geworden.
Das hat sich abgesetzt dann in der Flasche.
Ja, das kann
bei
sein.
Bei mir ist es mega klar, so Pilz-Style.
Aber auch nur so, bei mir auch nur so ganz leicht. Ne?
Schaum, ein bisschen heller.
Schaum ist hier instant weg.
Nö, meiner steht noch.
Bei dir steht noch ein bisschen länger. Bei mir war er sehr schnell
wieder. Meiner steht noch.
Ah, sein Schaum. Prost.
Prost.
Okay. Ist gar nicht so sauer, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Es riecht noch sauer.
Was ist das?
Der Flo ist noch nicht so ganz begeistert anscheinend. Es erinnert mich schon ein bisschen an hier das Sauerbier, was wir gehabt haben von der Inselbrauerei.
Mhm.
Ja, aber so ähnlich hätte ich das auch in Erinnerung halt, ne? Zumindest als ich mal Berliner Kindlweise getrunken habe, ohne Sirup.
Also, da muss ich jetzt mal ganz, ganz hart und ehrlich sein. Also, bevor ich sowas trinke, trinke ich lieber Sprudel mit Zitronensaft.
Es ist ziemlich ähnlich, ne? Weil, also es schmeckt schon ein bisschen limonadig, das Ganze.
Also mir schmeckt Sprudel mit Zitronensaft besser, wenn ich ehrlich bin. Und dann ist doch kein Alkohol drin. Also irgendwie für mich läuft jetzt nicht gerade ein, warum ich das trinken soll.
Das war doch so ein komischer Geruch, ne?
Also sorry an alle Berliner Weiße-Fans. Nee, mich kriegt er damit nicht.
Das ist jetzt ein Berliner Weiße, quasi ein Original mit der Brettanomyze-Hefe, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
Was ist Brett?
Brett, ja.
Brettanomyze.
Abgekürzt Brett. Und die soll wohl als Geruchseigenschaft und auch irgendwie so Geschmack wohl, wird die oft bezeichnet, also mit dem kommt die mit der Bezeichnung Pferdedecke oder Pferdestall.
Okay.
Wie die wohl irgendwie. Aber ich kann es so gar nicht gerade rausrieche. Ich könnte ja wohl mal fragen, die hat pferdetechnisch mehr zu tun, weil die ist Pferdephysio und ist öfter im Stall. Vielleicht kann die da was rausrieche.
Ruf die mal her.
Ich ruf die mal. Melly? Dauert einen Moment. Ich organisiere mal eine Frage.
Jetzt kommt der Hund.
Der Hund kommt schon einmal, ja.
Hund, riech du mal. Nee.
Hatte ich gerade beschäftigt. Ah. Vielleicht probieren wir es noch einmal.
Bei der Schneeäule.
So, ja, ich bin jetzt mal wieder am Platz, damit du mich auch hört, was ich schwätze. Wir probieren es dann vielleicht bei der Schneeäule, weil die ist ja, ach, mit der Bretano-Mütze. Heute aber noch was anderes Besonderes mit dabei. Das probieren wir gleich, wenn wir das mal leer hin. Aber ich, schlecht finde ich es jetzt nicht. Also ich finde es jetzt nicht so.
Nee, es ist nicht schlecht. Es schmeckt nicht schlecht, aber ich sehe jetzt keinen Vorteil, jetzt zum Beispiel hier, weiß nicht, was löhnt denn so Fläschel Berlo? Bestimmt 2,50
Euro. Ja, so der, ne? Der typische Craftbeer-Preis, ne?
Also ich finde, das schmeckt wirklich wie Blubberwasser mit Zitronensaft reingekippt. Nicht großartig anders. Das hat natürlich irgendeine andere Touch. Es ist ja auch nicht, das ist ja kein Zitronensaft.
Das ist halt auch ein Schankbier, ne? Wobei das jetzt ja doch 4% hat. Noch nicht ganz so wenig wie ein typisches Schankbier.
Also was ich eigentlich sagen will, mir fehlt hier der Biereinfluss. Wird das als Bier bezeichnet oder ist die Berliner Weiße jetzt die Bezeichnung?
Ja, ne, ist schon ein Bier. Ah jo, das ist ja natürlich. Wird ja gebraut oder also ist schon ein Bier.
Ja, ne? Also
so, das ist Hopfen, Hefe, das ist halt alles drin, was ein Bier halt hat. Aber ist halt natürlich ein Schankbier und hat durch die spezielle Vergärung, zu der wir gleich kommen, ist es halt klar ein bisschen anders da, aber ein Bier.
Ja, deswegen meine ich, mir fehlt aber das Bier in dem Bier.
Ja, dir fehlt wahrscheinlich der Hopfen.
Ja, mir fehlt auch der Hopfen, fehlt alles, was Bier ausmacht.
Weil das ist halt, na, ist schon eigentlich richtig, ja, es fehlt viel, was ein anderes Bier ausmacht. Weil die Stammwürze ist halt sehr gering normalerweise halt bei einer Berliner Weiße. Es wird wenig mit Hopfen gearbeitet und es hat halt viel eher halt mit der Gärung zu tun, die man da macht. Jetzt probieren wir mal das von Schneeäule.
Ja, da bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt was positiv verändert an der Geschichte.
Ja, pass mal auf,
genau. Ich muss ja auch nicht alles mögen.
Oh, ich muss auch mal mein Gläsel ausspülen. Nicht, dass wir da beeinflusst werden. Was denn? Wie denn?
Ich kann nicht sprechen, ich habe den Mund voll Wasser. Ja, danke.
Die Flasche öffnen.
Achtung. Schon sofort ein anderer Geruch. So.
Jetzt ist bei dir auch schon im Glas ein bisschen drüber.
Ja, das ist ein bisschen drüber insgesamt, ja.
Ja, oh ja, da schwimmen
auch so ein paar... Bei dir schwimmen noch U-Boote mit?
Ja, bei mir schwimmen doch ein bisschen was mit da. Ein ganz anderer Geruch
auf jeden Fall. Total anders.
Vielleicht ist es jetzt auch mit mehr mit
Brett.
Wir brauchen dich kurz. Wir brauchen kurz deine Pferdeexpertenmeinung.
Weil die Hefe, die hier in dem Bier, beziehungsweise in der Berliner Weiße ist, die soll nach Pferdestall riechen.
Genau, riecht wohl ein bisschen. So ein bisschen ein Hauch von irgendwie riecht noch ein paar Mal. Schwenkt mal ein bisschen durch.
Vielleicht wird es noch. Also wir riechen das nicht.
Ja. Und jetzt haben wir halt hier Pferdeexpertin Dodi, kann das jetzt sagen, ob man das rausriecht. Ich fand die Bezeichnung, die so im Internet steht, die fand ich eh schon mal ein bisschen komisch und konnte mir das nicht vorstellen.
Okay, nee.
Sie sagt, nee, die Leute spinnen alle. Habe ich gerade
gesagt. Ich rieche das auch nicht. Also ich bin jetzt nicht ständig im Stall, aber ich kenne den Geruch von Pferdestall.
Ich kann jetzt an meiner Frau ihre Hose riechen und dann wüsste ich, wie Stall riecht, dann haben wir einen Direktvergleich.
Ja, dann mach das mal.
Ich rieche. Es riecht ganz anders da.
Schade, dass wir hier nicht Video aufzeichnen wieder.
Ja, es wäre ein gutes Video jetzt geworden.
Nee. Langsam,
jetzt
kommt.
Jetzt kommt live.
Gleich hat der Kalke Kohlesachen
im Ärmel. Gleich ist alles weggeschwenkt.
Ich weiß, ich habe jetzt. Ne, eher nicht.
Sie sagt eher nicht.
Ich nehme jetzt so voll in die Nase, ne.
Ja, es riecht schon ein bisschen.
Aber es riecht definitiv anders als das Berlo.
Ah, oh, man kann sich. Also jetzt man kann sich schon ein bisschen. Ach, ich glaube, wenn man sich das Ei rettet. Ich bin immer begeistert vom Geschmack. Nicht.
Okay, also.
Prost. Ich mach mal trinken jetzt. Oh, Junge.
Ach du Scheiße.
Junge, Junge, Junge.
Oh Gott, das zieht er mir alle zusammen.
Das ist jetzt sauer. Das andere war jo, das von Berlo, das war jo gar nichts dagegen.
Ich hab Gesichtsstarre.
Oh, also das.
Gott, ist das sauer. Aber das ist kein Bier, Mann.
Aber von der Beschreibung her ist das ist jetzt in Berliner Weiße. So
wie sie es früher hat, aus den fette Teile da mit dem Röhrchen sich eingeflößt hin.
So, die Henke Röhrchen gehabt. Zumindest die ganz früher nicht.
Oh,
ist das bitter.
Ey, ich habe gerade einen Vergleich, ne? Ich habe selbst Rettichei gelegt in Essig.
Ja.
Und dann habe ich vorhin zum Abendbrot gegessen und der ist richtig sauer. Und der ist aber ein Scheiß gegen das, ja.
Ganz ehrlich? Jetzt, nachdem ich jetzt ein paar Stück genommen habe und immer wieder da riech, ohne Scheiß, es kommt schon sehr nah. Also,
an den Pferdestall?
An Pferdegeruch. Zumindest an den Geruch von meiner Frau, ihrer Hose, an der ich gerade geschnuppert habe. Ihre Hose, für Menschen, die uns vielleicht nicht verstehen.
Was auch immer das jetzt genau bedeutet.
Ich kann es, gerade eben habe ich noch drüber gehetzt, aber ich kann das doch nachvollziehen. Krass. Das muss an der von Berlo liegen, dass die irgendwie nicht so krass ist.
Oder das ist bei der Gärung auch was anderes.
Oder vielleicht, weil es länger gegärt. Ich guck gerade mal, wann abgefüllt worden ist.
Boah, ich mag sauer, gell, aber ey. Boah, die übertreiben sie ein bisschen.
Ich finde es gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall bis Ende 20 haltbar. Aber was das als.
Kai, wenn du gerade die. Oh, Entschuldigung. Gerade wenn du gerade die Flasche in der Hand hast, gehen wir kurz noch aufs.
Aufs Etikett.
Etikett und sowas.
Von der Berlo.
Ja, bevor wir das hier komplett vergessen.
Ja, die von Berlo, die haben immer so recht minimalistisches Design von ihrer Flasche. Das ist ganz normal schwarzes Etikett.
Halt, ne? Ist das schwarz?
Oh, so dunkelgrau.
Dunkelblau, oder?
Grau. Blau würde ich nicht sagen. Ich würde sagen grau. So grau, dunkelgrau. Würde ich sagen, ja, und das ist halt das Logo von Berlo. Handcrafted with Berlin Love. Mit einem Berliner Bär drauf und Dingsbums Hopfen und eins Gerstenteil. Wie man das halt so nennt. Das typische Gerstenteil halt.
Das ist, wir strotzen hier wieder vor Bierwissen.
Ja, auf jeden Fall.
Eins Gerstenteil, so.
Ja, und sonst nichts Besonderes an der Flasche jetzt. So.
Nee, stimmt. Also, dann gehe ich mal kurz auf die Jasmin ein.
Von Schneeäule, ja.
Von Schneeäule, das wir jetzt gerade verköstigt haben, wo wir noch eigentlich dabei sind und noch gar nicht großartig drüber geschwätzt sind. Rotes Design, kleine Flasche. Ich glaube, die nennt man die Stubi-Flasche. Ist das so die Bezeichnung?
Ja, Stubi, gell? Ein Stubi, ja.
Ein Stubi und eine weiße Eule drauf, Schneeeule steht drunter, Berlin, Berliner Weiße, mit Jasmin. Und zwar, wenn ich mal die Zutaten vorlese, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Jasminblüten, Saccharose, Saccharomyces, Brettanomyces, die nach Stall riechen, Lactobacillen, Saccharose, nochmal, warum haben die das zweimal draufgeschrieben?
War aus Versehen. Aber immerhin ausführlich.
Ja. Das stimmt.
Also wo hast du schon mal das so schön dastehen und mit welcher Hefe verwendet worden?
Es geht weiter. Berliner Weiße mit Jasminblüten, Flaschengärung. Lebendige Mikroorganismen führen während der Lagerung zu Veränderungen des Alkoholgehaltes und des Aromas. Handwerklich hergestellt. Abgefüllt 14.12.19. Ah nee, das könnte. Naja, das ist Haltbarkeitsdatum. Also bis 14.12.19. Das bedeutet, je länger es in der Flasche bleibt, desto höher wird der Alkoholgehalt.
Ja.
Oder desto weniger.
Nee, desto länger.
Höher, ne?
Länger, weil umso länger...
Ja, also bei Hefe länger ist es normal so.
Ja, umso länger hat die Hefe ja Zeit, den Zucker in Alkohol umzuwandeln, ne?
Genau. Und das bedeutet, in dem Fall müsste es auch so sein, dass dann... ja gut, bei normaler Bierhefe ist es so, aber jetzt...
Ich weiß, ja grundsätzlich, Hefe ist doch immer dann dafür da, um bestimmte Stoffe in Alkohol oder bestimmte Zucker in Alkohol
umzuwandeln. Ja, logisch, aber jetzt hier zum Beispiel die Lactobacillus oder sowas, die da noch ausstellen in dem Ganzen.
Ach so.
Und was im Endeffekt die Oberhand gewinnt, das stellt sich die Frage dann.
Ja.
Weil zum Beispiel wenn das ständig weitergären würde, würde das auch bedeuten, dass die Karbonisierung auch hochgeht.
Ja.
Und das wäre nämlich recht gefährlich in solche Flaschen.
Ja, da muss man halt aufpassen, da muss man das richtige Verhältnis halt haben. Das ist grundsätzlich so auch. Also wenn man sich da so ein bisschen einliest in das Brauverfahren von Berliner Weiße und so weiter, dann muss man da schon mit aufpassen, dass es dann halt...
Explosionsgefahr.
Dass es auch Brauereien gab, die dann schon einige Flaschen hatten, die dann halt Puff machen.
Geberstet sind.
Ja.
Ja, okay. Ja, gut, dann wird das wohl so sein, ne?
Ja. Aber ja, Jasminblüten und es riecht immer mehr nach Pferd, ohne Scheiß. Also es ist, ich kann es jetzt, also das Pferd.
Oh Gott. Krass, aber dass diese Milchsäurebakterien, dass die so sauer machen.
Ja.
Es fühlt sich, es ist, als würde man in eine Zitrone beißen.
Ach, nee, ich finde es nicht ganz so krass, aber schon, es kommt hier.
Okay, ich finde es krasser als Zitronen.
Echt? Krasser
ja,
als Zitronen?
Ja, könnte ich jetzt Zitronen essen, hätte ich kein Problem, aber das hier.
Hm, finde ich nett. Aber ich mag ja auch Gose, ne? Also ich mag ja so saure Sache.
Ja, ich mag auch sauer, ich mag sauer, wirklich. Aber irgendwie...
Und ich finde es auch geschmacklich. Für so ab und zu ist es, finde ich es ganz nett. Der Geruch, der bräuchte ich halt nicht. Auf den könnte ich gut verzichten.
Also wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung... Netflix-Abend mit dem Bier? No ja, way.
Das kannst du jetzt halt natürlich jemandem, der sich mit solchen Bieren noch nie auseinandergesetzt hat, kannst du das halt nicht vorstellen.
Das kannst du eigentlich niemand vorsetzen.
Ah, gut. Nee.
Niemand ist jetzt übertrieben.
Krass. Ja, auf jeden Fall interessant, was die Bierwelt alles hergibt. Ne?
Das macht mich fertig.
Der Flo geht gerade ein bisschen kaputt, ja.
Ich habe hier. Das hat alles weh im Gesicht.
Er hat schon einen komplett roten Kopf.
Sorry für die komischen Geräusche. Nee. Also, das brauche ich nicht wieder. Also war ich beim ersten Probiere mit diesem Waldmeister-Scheiß, war ich wahrscheinlich ein richtiger Dampfer.
Also ich glaube, ich hole mir noch so ein paar von der Schneeäule, um die auszuprobieren. Ah ja, gut, ich meine...
Haben die noch andere Sorte?
Ja, die haben noch andere. Das ist jetzt das mit Jasminblüten. Die haben wahrscheinlich noch eine Normali und noch so ein paar andere.
Jasminblüte? Hast du jetzt Jasminblüte rausgeschmeckt?
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Jasminblüten sind und wie sie schmecken, okay, wie sie riechen.
Das weiß ich zum Beispiel. Von Jasmin-Tee, von ich habe auch zum Beispiel Steam Brew, gibt es Jasmin-IPA. Mhm. Da schmeckt mir das mega gut raus und das schmeckt richtig gut. Aber hier, das, diese krasse Säure, die übertünnt ja alles. Das ist wie, keine Ahnung. Nee, ich kann es gar nicht vergleichen.
Ja, das muss man halt, das muss man lieben oder nicht. Oder man macht es halt.
Ist auch Center Shocks.
Ja,
das erinnert mich so ein bisschen an das. Boah. Das ist auch sowas, Center Shocks, das hat ja niemand gefuttert, weil es
gut lecker
geschmeckt hat, sondern nur weil es der Kick war. So, oh Gott, das ist sauer. Ja. Das ist doch hier dasselbe.
Puh. Naja, oder man mag es halt so ein bisschen, ne? So ein bisschen.
Oh, ich möchte es auch gar nicht so arg abbashen über Berliner Weiße.
Ich weiß, ja, ich mach, einige ich Fans versuch, gibt. Ich versuche das ja die ganze Zeit immer wieder gut zu reden, natürlich, ne?
Also ich kann auch nicht anders. Es ist also, ich werde gerade nicht fertig.
Ja, also, ist auf jeden Fall mal was anderes. So,
können wir, gehen wir mal ein bisschen aufs Bier.
Richtig. Fangen wir mal ein bisschen über die Berliner Weise zu sprechen. Und fangen wie bei alle Biersorte und so weiter an, wieder mit der Legende oder mit den Mythen, wo das Bier wieder seinen Ursprung hatte, weil es wie bei allen anderen halt immer so ein bisschen schwierig ist.
Ist es ein Mythos? Achso, du meinst, es gibt Mythen.
Ja, beziehungsweise... Ja,
Legende.
Die Legende halt, ne?
Ja, Legende ist ja was anderes als ein Mythos. Mythos ist ja etwas, was, wo man nicht weiß, dass es wahr ist, aber eine Legende weiß man, dass es wahr ist.
Naja,
oder? Ist es so? Ja, doch.
Dann ist es aber eher so ein Mythos, also, wo man sich nicht ganz sicher ist.
Ach so.
Und nicht der Legende zertifiziert nach, und so gut, weiter.
Stimmt, der Legende nach.
Der Legende nach,
muss ja auch nicht unbedingt wahr nee sein, ne?
Naja, ich bin jetzt hier aber auch nicht der Germanistik
Außerdem sind wir auch nicht die Historiker.
Nee, und für unsere Sprachwissen sind wir jetzt auch nicht bekannt bisher, glaube ich.
Krass, dann, was unseren, bekannt eigentlich?
Unser großer Sprachschatz. Ja, von uns dumm schwätze.
Ah, okay. Ne? Dann schwätzen wir dumm
weiter. Deswegen schwätzen wir einfach dumm weiter. Auf jeden Fall, was ich hinaus wollte, ist, dass der Legende nach, dass die Berliner Weise, wie alles aus Hamburg kam und dann über Hannover und dann irgendwie, also vor über 300 Jahren, seinen Weg nach Berlin gefunden hat.
Aha.
Ja, und also die genaue Zeitjahre und so weiter, das so, wie gesagt, wieder, das ist wieder so legendentechnisch. Und
also ist es gar keine Berliner Erfindung.
Ja, okay.
Er hat es erfunden, nicht die Berliner.
Aber die Berliner haben es halt groß gemacht, ne?
Okay.
Ne? Also vorher war das halt so, niemand hat es so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und in Berlin hat das Ganze dann halt irgendwann seine Hochzeit gehabt und wurde historisch bekannt. Auch durch Napoleon und seine Truppen, die durchs Land, irgendwann mal durch Deutschland durchmarschiert sind. Und die sind auch aufmerksam geworden auf die Berliner Weiße und haben sie den Champagner des Nordens genannt.
Wie scheiße hat Champagner in der Zeit geschmeckt? What the fuck?
Okay. Naja, also noch so, ich würde sagen,
wie gut hat Champagner geschmeckt?
Es schmeckt auch immer noch wie Champagner, weil Champagner, also Champagner ist jetzt nicht mein Getränk. So, wobei ich nicht weiß, wie guter Champagner oder teurer Champagner schmeckt. Weil den teuren kann sich ja kein Mensch leisten.
Also ich habe schon mal teure Champagner getrunken. Und das schmeckt mir auch nicht unbedingt. Aber ehrlich gesagt würde ich das dem jetzt vorziehen, ja.
Echt?
Ja, wenn man das jetzt wirklich vergleichen müssen, ja.
Champagner ist auch so ziemlich ähnlich wie Sekt, oder nicht?
Champagner ist Sekt, nur aus der Champagne.
Ach so.
Ja.
Ah, okay.
Bing.
Ja,
ja. Ja, das ist der Mythos. Das ist die...
Okay.
Ja.
Ja, nee, dann lieber die Berliner Weiße. Also die finde ich angenehmer als so Sekt oder sowas.
Ja, hier sind wir uns ja einig dann. Also wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
Korrekt. Das sehen wir. Ja, und wie gesagt, die Berliner Weiße hatte halt dann irgendwann natürlich in Berlin so seine Hochzeiten im 18. und 19. Jahrhundert. Da ging es in Berlin richtig steil. Und da gab es sogar dann damals bis zu 700 Gaststätten oder ich würde jetzt nicht von Brauereien reden, weil das waren halt alles so, ja, wie so Gaststätten halt so selber, also Mini-Brauereien. Ja,
so Hausbrauereien.
Ja, die das halt für sich selbst oder halt ausgeschenkt haben.
Ja,
halt,
ja, ja.
Ne? Und die haben halt aber auch alle halt selber dann gebraut.
Ja, das war ja gang und gäbe in der Zeit. Das war ja ganz normal.
Ja, genau. Da
kleine Hausbrauerei gab es ja überall. Ja. Große Brauerei gab es eher so richtig. So
industrielle Großbrauereien, das kam ja erst Ende 18. Jahrhundert.
Genau, das kam ja erst später.
19. Jahrhundert.
Ja, so. 19.
Ja, genau.
Ja.
Und dann war es eigentlich um die Berliner Weiße recht still. So. Das 18, 19. Da ging es halt steil, aber danach gab es dann nicht mehr so viel, was man geschichtlich irgendwie groß hervorheben könnte.
Ja, weil die Leute dann gemerkt haben, dass Bier besser schmeckt.
Also, alle, die Berliner Weiße lieben, die werden heute den Flo hassen. Glaube ich.
Von mir aus.
Weil er die ganze Zeit nicht als Bier bezeichnet.
Das ist doch irgendwie kein Bier.
Ah ja, aber wenn die Gose Bier ist, dann ist die Berliner Weiße auch Bier.
Gose ist Gose. Keine Ahnung, ja, es ist über den Dachbegriff Bier irgendwo, okay.
Nee, ich halte Sauerbier, ist halt, ne?
Ja, gut.
So. Du hast mir das Konzept ganz genau rausgebracht. Ich wollte also, sagen, dass
da nicht war nichts mehr.
Ne, da war nichts mehr viel los. Mehr los. Und bis es sogar 2005 fast dazu gekommen wäre, dass die Berliner Weiße in Berlin ausgestorben wäre. Ich sage jetzt extra nur in Berlin, weil interessanterweise gibt es die Berliner Weiße. In Potsdam hat es die durchgehend immer gegeben, bei der Meierei, bei der Potsdamer Meierei, Brauerei. Und die haben die Berliner Weiße quasi durchgehend dann, also die nach altem Rezept mit Brettanomütze, haben sie die quasi durchgehend weitergehabt. Aber in Berlin waren es irgendwann eben nur noch Berliner Kindl, die das aber nicht mit Brettanomütze gemacht haben, und die Schultheiß-Brauerei, die Berliner, also Schultheiß hat es richtig gemacht, Berliner Kindl hat es nicht richtig gemacht, also die haben ein anderes Brauverfahren genommen ohne Brettanomütze. Dumm Detail, jetzt darauf einzugehen, das wird zu weit führen. Ich glaube, da müssten wir, wenn wir stundenlang, glaube ich, beschäftigt, würden hier noch sprechen. Also, das ist. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen.
Aber über das Brauverfahren, also wirklich im Detail,
ja.
Da gibt es ja Kollege von uns, die, wie heißen sie?
Braucast.
Braucast,
genau. Der Podcast Braucast, die haben vor einem Monat ungefähr, haben die ihre 5. Episode rausgehauen. Und da sprechen die auf jeden Fall im Detail über die Geschichte von der Berliner Weiße und auch zum Brauverfahren haben die auch noch einiges zu sagen. Also wer sich das wirklich im Detail mal anhören möchte, der kann da reinhören. Wir verlinken das mal.
Genau.
Ja, vielleicht noch grundsätzlich zur Berliner Weise. Was ist denn die Berliner Weise überhaupt? Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Kein Bier.
Ist ein obergäriges Sauerbier mit einem hohen Weizenanteil. Deswegen auch die Weiße im Namen. Weil wir den Weizenanteil haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen.
Ja, ein obergäriges Bier mit hohem Weizenanteil ist aber das klassische Weizenbier auch.
Ja.
Nur halt nicht Sauerbier.
Richtig. Und das Besondere ist bei dem hier halt, dass es mit obergäriger Hefe und eben Milchsäurebakterien vergoren wird.
Unter anderem diese komische, wie heißt sie, was? Ich muss nochmal nachlesen. Saccharomyces, Brettanomyces und Lactobacillin.
Ja, genau. Wobei die Brettanomyce ja dann bei der Flaschengärung quasi dazukommt.
Ja. Ja gut, das ist natürlich zu verschiedenen Zeiten.
Ja.
Und verschiedene Zusammensetzungen. Saccharose ist doch einfach nur Zucker. Oder ist das... Keine Ahnung, Mensch. Saccharose ist doch Zucker. Mache ich mich jetzt wieder lächerlich?
Nee, Saccharose, ich glaube auch Zucker.
Zucker, ne?
Zucker, ja. Oder wird wohl Zucker nochmal hinzugegeben, der dann nochmal gesondert von der Brettanomyce weggenascht wird?
Ja, Zucker.
Ja.
Hätte ich doch recht. Also.
Wahrscheinlich weil wegen dem geringen Stammwürzegehalt.
Achso, damit es ein bisschen gepusht wird.
Ja, genau, das mit dem Zucker nochmal rein.
Vielleicht auch, um die Säure abzudämpfen. Vielleicht wäre das ja noch viel saurer, das Zeug.
Vielleicht auch, ja.
Keine Ahnung.
Aber dafür müssen wir halt, wie gesagt, wieder ins Detail gehen.
Genau.
Das wir jetzt hier in dem Moment nicht machen.
Nee, das sprengt unseren Rahmen irgendwie von unseren
Conversations. Auf jeden Fall wurde irgendwann die Reiherei wurde von Kindl aufgekauft. Lief dann noch gleichzeitig mit. Irgendwann wurde dann aber das Ganze aufgekauft von der Radeberger Gruppe. Und die hat sich irgendwann dafür entschieden, dieses Brauverfahren, wie es Schultheiß macht, mit der Brettanomütze, ist denn zu aufwendig.
Und so teuer.
Ja, und so teuer und so doof. Und deswegen machen wir jetzt nur noch so, wie es bei Berliner Kindl ist. Und so war quasi das originelle Brauverfahren quasi nicht mehr vorhanden im großen Stil. Im kleinen Stil gab es der eine oder andere, der noch ein bisschen rumgebraut hat. So, und mit dieser Brettanomütze vielleicht. Aber in eher im größeren Stil und so, dass es halt, wie sagt man, kommerziell, im kommerziellen gab es das eben nimmer. Ja.
Tja. Und so war's. Aus dem Haus.
Ja, richtig. Und dann brauchte man irgendjemanden, der diesen traditionellen Stil für Berlin quasi wieder aus der Asche hervorhebt. So ungefähr.
Ja, ja.
Ah ja, so, ne? Also jeder, der sich dann halt für Bier groß interessiert hat, hat sich wahrscheinlich dann auch irgendwann dafür interessiert, wie man den alten Bierstil wieder neu aufleben kann. Also so im Zuge der Craft-Bier-Bewegung ist das ja sowieso grundsätzlich ja passiert.
Okay.
Und unter anderem ist dann auch die Berliner Weiße wieder in den Fokus geraten.
Also bei der Craft-Bier-Bewegung war ich jetzt wieder bei dir. Kurz vorher bin ich ein bisschen abgeschweift, weil nicht jeder, der sich für Bier interessiert, wird unbedingt wolle, dass die Berliner Weiße belebt wird.
Aber jemand, der aus Berlin ist.
Ja gut, natürlich. Ja. Das ist halt Kultur. Das kann ich ja durchaus nachvollziehen.
Also wenn wir hier einen lokalen bestimmten Bierstil hätten, der wieder auferlebt gehört, dann würden sich die lokalen Brauer wahrscheinlich auch. Aber ich weiß gar nicht, ob Rheinland-Pfalz überhaupt irgendwie sowas hat.
Nee.
Wenn ja nur Wein, so alles
Weinland,
nur Wein.
Weinland.
Ja.
Rheinland-Pfalz.
Auf jeden Fall gab es da verschiedene Vertreter aus der Craft-Beer-Szene, die sich dran gemacht haben, um eine Berliner Weiße wieder nach altem Rezept zu brauen. Unter anderem eben der Andreas Bog von der Bog-Brauerei. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Also hat er zeitlang gehabt, hat er dann aufgehört und hat dann, ganz interessant, wir haben ja die Schneeäule hier, der Andreas Bog hat dann zusammen mit der Ulrike Gerz auch an ihrem Berliner Weiße gearbeitet und hat dann, als er seine Brauerei aufgegeben hat, eben sein Krempel zur Schneeäule und die haben das irgendwie
mit Joint Venture gemacht.
Mit verwertet, keine Ahnung, wie man das, hat halt sein Equipment verwendet und ja, und er ist jetzt wohl Teilhaber von Schneeäule, also ist da irgendwie mit drin. Dann gab es noch den Michael Schwab von der Brewbaker Brauerei und den Olli Lemke von der Lemke Brauerei in Berlin. Und die waren wohl alle irgendwie so da in dem Prozess mit drin, alle irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt. So ganz genau findet man das im Internet echt nicht heraus, wer wann wie wo da beteiligt war und wer der Erste war. Also man findet zwar viel Informationen vom Andreas Bog, aber ich glaube, der ist halt auch der die am meisten halt die Infos rausgegeben hat und bekannt ist durch einen ganz bestimmten Podcast, der CRE-Podcast. Und die haben eine in der Craft-Bier-Szene legendäre Folge rausgebracht, wo es eben um Bier geht. Und die ist auch sehr interessant, kann ich auch empfehlen. Die verlinken wir auch mal.
Ja, interessant in der Geschichte jetzt ist dann, wahrscheinlich, dass der Olli Lemke zum Beispiel von der Lemke Brauerei zusammen mit der TU Berlin gearbeitet hat.
Korrekt.
Und die, da kann ich mir am ehesten vorstellen, dass die stark interessiert daran sind, wie sich das Ganze verhält mit Bierstile wie zum Beispiel der Berliner Weiße. Also die werden da ziemlich Forschung betrieben haben.
Ja, aber ich glaube, in Berlin gibt es, glaube ich, aber auch einen Lehrstuhl, glaube ich, für Brauereigedöns. Auch nochmal irgendwie extra. Also nicht nur bei Wein Stefan, dass man das, glaube ich, sehr bekannt ist.
Ja,
ich glaube, in Berlin gibt es da auch noch mal so eins. Und die haben da halt auch sehr viel mit Hefestämmen und so weiter zu tun.
Genau.
Und ja.
Deswegen, das wird wohl hochinteressant gewesen sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Mit so Lactobacillus und sowas zu experimentieren. Und natürlich herauszufinden, wo das herkommt. Das
richtig, und da ging es ja auch darum, diese Bretanomyce halt hauptsächlich zu retten. Weil die eine Hefe könnte ja theoretisch, wenn die halt nicht mehr weiterverwendet wird, kann die halt verloren gehen.
Ja.
So. Und der Andreas Bog, der hat es auch seine Hefe, die er dann verwendet hat, aus einer 23 Jahre alten Berliner Weiße Flasche, halt die noch diesen Hefestamm drin hatte, aus dem hat er dann wieder seine Hefe kultiviert.
Das ist auch irgendwo gängige Praxis. Bei alte Hefestämme zum Beispiel reanimiere. Es gibt extra so, also es gibt Leute, die gehen wirklich auf die Suche oder rennen alte Braukeller und sowas rum, die schon ewige Jahre leer stehen und nehmen da Probe von von Rohre und von Tanks und überall vom Boden und alles und versuchen dann diese Hefe zu reanimieren.
Ja.
Und also unter anderem aus Flasche, die dann natürlich in dieser alten Keller rumstehen, die zwar nicht mehr genießbar sind, aber die Hefe da drin kann reanimiert werden.
Ja, die geht so schnell nicht kaputt.
Nee.
Und vor allem früher hat man ja in so einem Braukeller, also noch ganz früher haben die ja nicht mal gewusst, was Hefe ist. Also die haben genau, das in ihrem Raum gemacht und dann, weil es in diesem Raum immer wieder funktioniert hat, weil da die Hefe am Rumschwirren war, hat es halt immer wieder geklappt mit dem Bier.
Richtig, was übrigens auch für den Geschmack vom Bier sehr wichtig war und was dann auch natürlich die Geschmäcker von Biere unterscheidet, also nochmal von vorne.
Ja.
Also das hat den Geschmack beeinflusst, weil die Hefe macht sehr viel oder hat sehr viel Einfluss auf den Geschmack vom Bier. Und das hat natürlich Unterschiede herausgestellt zwischen verschiedenen Brauereien. Und die wussten aber früher gar nicht, an was es liegt, wie du gerade gesagt hast. Und dadurch sind auch verschiedene, also als sie das dann rausgefunden haben, aha, das liegt an der verschiedenen Hefe, die wir haben, dann wurde natürlich alles mehr oder weniger standardisiert, dass halt jeder ein gutes Bier machen kann. Und nicht nur, weil er jetzt die scheiß Hefe in seinem Keller hat, die scheiße schmeckt, halt Pech hat.
Oder hat bestimmt auch der ein oder andere gegeben, der seine Hefe für sich gebunkert hat.
Ja, meine geile Hefe. Als sie rausgefunden haben natürlich, dass es wirklich an dieser Hefe liegt, die da im Raum schwirrt, haben sie natürlich, versucht, die zu kultivieren. Und wenn sie das dann geschafft haben, dann sind sie natürlich an niemand anderes weitergewiesen, logisch.
Ja, ist ja dann quasi so ein kleines Alleinstellungsmerkmal.
Ich meine, dadurch ist aber dieses Ganze entstanden, dass man halt so mehr oder weniger die Hefestämme halt irgendwo auch standardisiert hat. Beziehungsweise, das kann man so gar nicht sagen, weil die viele Brauereien haben schon seit hunderte Jahre irgendwie ihr Hefe dann, also ich sag mal, was heißt hunderte Jahre, seit sie die halt kultiviert, kriegt hin.
Ja.
Und dann haben sie seitdem wird die immer wieder belebt, also wird abgeschöpft und wieder am Leben gehalten, wieder fürs nächste Bier verwendet und so weiter, ja,
bevor die gewusst haben auch, dass das da oben das Hefe ist oder das, was es genau ist, haben sie halt einfach immer schon abgeschöpft und
unten dann aus dem, das was dann wieder absinkt, das dann wieder abgeschöpft, ja.
Ja.
Genau, kurzer Ausschweif zu Hefe.
Ja, haben wir aber glaube ich in unserer Folge zu generell Brauen auch schon mal ein bisschen weiter vertieft besprochen.
Ja.
Ja, das war's fast von der Berliner Weise. Ich habe nämlich noch einen lustigen Funfact, weil 2015, also da, als es in der Craft-Bier-Bewegung mit der Berliner Weise gerade erst wieder angefangen hat, wurden weltweit über 1000 verschiedene Berliner Weise Biere gebraut, die meisten davon in den USA, aber hierzulande in Deutschland nur 5.
Ja.
Das finde ich halt auch lustig. Weißt?
Cool.
Die Berliner Weiße aus Berlin wurde international mehr gebraut als in Berlin selbst.
Auch lustig. Wenn sie die dann noch in irgendwelche International Beer Awards dann eingeschickt hätten wahrscheinlich, wurden dann die aus den USA noch besser bewertet.
Ah, jo, hätten noch mehr Punkte gemacht.
Aber das wäre ja nichts Neues.
Berliner Weiße ist ja auch wieder hier so ein eingetragener Dingsbums-Begriff mittlerweile.
Ah, okay.
Die Berliner Weiße. Also darfst deine Weiße in Deutschland, darfst du nicht Berliner Weiße nennen, wenn du nicht in Berlin gebraut ist.
Mhm, also standortbezogene.
So wie beim Kölsch halt.
Ja, macht ja auch Sinn.
Deswegen heißt nämlich die aus Potsdam auch nicht Berliner Weiße, sondern
Potsdamer Weiße.
Nee, Meierei Weiße. Die Potsdamer Weiße. Nee.
Cool.
Ja, das war unser Ausschweif zur Berliner Weise. Und haben wir ein bisschen was über die Berliner Weise gelernt.
Ja, haben wir. Und ich habe auch gelernt, dass es nichts für mich ist.
Und ich habe gelernt, ich muss noch ein bisschen mehr durchprobieren.
Okay, cool.
Für Berliner, also von hier Schneeäule schnappe ich mir noch ein paar. Und ich glaube, es gibt dann auch mittlerweile hier vom Brewbaker und so weiter. Also das kommt. Und dann für alle, die Bock drauf haben, können da ein paar
Zieht's probieren. Zieht's euch rein, das saure Zeug hier.
Korrekt.
Cool.
Ja.
Also lass uns
etwas Medien. Über... Was? Nein?
Ja, doch.
Mach
weiter.
Medientipps.
ein bisschen über Musik rede, wollte ich sagen.
Ja. Komm, mach mal die Musik, wa?
Mach mal die Musik, mach mal Mucke, ja.
Und wir fangen diesmal direkt an, nicht mit unserer Mucke, oder was?
Nö, ja, richtig, gerade. Sag's.
Ne? Weil uns hat nämlich ein Zuhörer geschrieben, Und er hat gesagt, ja geil, er hat auch einen Musiktipp für uns.
Naja, so genau so was
jetzt. Ja, er hat nur ein bisschen mehr geschrieben. Ich möchte jetzt nicht die ganze Mail
von ihm vorlesen. Aber er hat gesagt, er fand es cool, dass wir über, wie hießen sie, Silent?
While She Sleeps.
While She Sleeps, genau. Dass wir über die mal gesprochen haben. Und es ist so, mehr oder weniger sei Musik, eher mehr statt weniger. Und er hat gesagt, wenn wir das gut finden, dann sollen wir uns doch mal Awake the Dream reinziehen. Genau.
Und er ist der Alex.
Servus,
damit,
Alex.
Damit wir Sach gesagt haben. Und wir sollten uns mal von Awake the Dreamer den Song Believe alternativ von der EP, die sie rausgebracht haben, den Song Drift Away anhören. Mhm. Und das haben wir getan.
Das haben wir getan.
Tatsächlich haben wir das getan. Und ich muss sagen, Believe gefällt mir jetzt nicht so gut, der Song. Instrumental ganz nett. Drift Away finde ich besser. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es nicht meins, aber das liegt an dem Sänger. Instrumental mag ich die Band eigentlich ganz gut. Mhm. So. Und ich könnte mir die auch super vorstellen mit einem Sänger, der mehr aufs Growlen setzen würde und irgendwie so grundsätzlich einen tieferen Gesang hat, weil ich halt die so hohen Screams, ist nicht meins.
Vor allem ist mir halt aufgefallen, es ist halt sehr durchgängig gescreamt. Also es ist wirklich fast keine Pause. Und wenn dann die Pause ist, ja, dann ist es auch wirklich, dann groovt es auch das Ganze. Aber irgendwie, wenn der Sänger wieder einsetzt.
Ja, an der einen oder anderen Stelle denkt man sich wirklich, kannst du mal bitte kurz ruhig sein?
Ja, ganz kurz. So, lass mal ein bisschen die Musik wirken, bitte. Aber ja gut, das ist halt so, wie die das halt wollten. Also meins ist ja schon länger, nämlich so in dem Metier.
Aber war es ja auch nie. Also Metalcore war ja nie deins. Oder? Das kann man doch so zusammenfassend schon sagen. Metalcore war nie deins.
Ich weiß nicht. Killswitch Engage, was ist das? Ist das Metalcore?
Ist das nicht zu New Metal? New Metal, nein?
Nein.
Killswitch?
Killswitch Engage ist auf jeden Fall nicht New Metal, aber also ich würde das als Metalcore taufen. Das, was später kam, das war ja dann eher so Deathcore und keine Ahnung.
Ja, wenn du es jetzt so sagst, ich glaube, ich habe auch Killswitch Engage schon mal öfter im Zusammenhang mit den Anfängen von Metalcore, glaube ich, gelesen.
Oder wie hießen die noch? Ja, natürlich fällt mir jetzt alles ein. Egal.
Das macht nichts. Macht nichts. Also Flo sein ist es nicht.
Nee, aber weil du gesagt hast, Metalcore, also Metalcore würde ich jetzt für mich jetzt nicht generell ausschließen. Aber so dieses Modernere, so dieses mit den Einflüssen, mit halt viel, was ist das, so Sinti-mäßig, so irgendwas, wo dann so rein spielt.
Ja, melodischer halt.
Melodische, poppige Melodie zwischendrin und dann geht wieder so abgehacktes Gent-Kram los.
Wenn es dann auch zu viel schrammelig wird und zu viel Screams halt sind.
Ja.
Ja. Ja. Das ist bei mir auch das Problem. Aber das Instrumental mag ich es, aber die Screams, die sind bei mir schwierig. Ich bin eh immer so sehr schnäkig, was Gesang angeht.
Haben wir schon mitkriegt, ja.
Ja, und deswegen.
Ja. Ist nicht schlecht.
Ja, instrumental,
das ist nicht meins.
Instrumental macht es was her und wenn man mit den Screams leben kann, ja, aber dann hat man auf jeden Fall Spaß mit der
aber
Band.
Aber eigentlich, so. Du hast ja While She Sleeps vorgestellt.
Korrekt.
Also, das ist ja, du machst es
ja. Ist jetzt mein Part.
Genau, so wie ist das jetzt in der Korrelation? So, wie passt es zusammen, passt es nicht? Sind es zwei völlig unterschiedliche Stile?
Ja, vom Gesang her halt, ne? Schon. Vom Gesang her halt komplett, das macht es bei mir halt aus, ne?
Also das ist wirklich das ähnliche Thema eigentlich so.
Ja, instrumentell bestimmt halt auch, ne? So im,
ja, das ist nicht die gleiche Band, aber...
Ja.
Okay.
Wie es halt so ist, ne?
Ja, ich höre beides halt nicht aktiv, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen genauer nachhaken.
Ja, kommt eher noch auf die, teilweise auf die älteren Sachen von While She Sleeps, kann man es wahrscheinlich noch eher vergleichen.
Ja.
Und aber die habe ich auch nicht so gerne gehört. Okay. Die älteren Sachen. Ich habe 2, 3 Songs hatte ich da drin, die mir gefallen haben. Und aber das Aktuelle, was Wild She Sleeps macht, gefällt mir halt einfach aktuell besser. Aber das verändert sich aber ach so oft, muss ich sagen, bei mir. Also ich habe das nicht so.
Ja, nicht nur bei dir.
Also nur weil ich jetzt halt vor 3 Jahren irgendwie dann das erste Wild She Sleeps dann irgendwie gut fand, weil muss ich ja, weil sonst hätte ich mir die Songs nicht reingedrückt, heißt noch lange nicht, dass ich sie jetzt aktuell immer noch gut finde. Ich finde sehr oft in meinen Playlisten Songs, die schon seit Ewigkeiten drin sind, wo ich mir denke so, hä? Warum habe ich denn überhaupt noch drin? Okay, irgendwie kann ich mir den aktuell überhaupt nicht mehr geben. Und ja.
Ja, das kenne ich aber, ja.
Deswegen.
Das ist richtig. Manches ist echt nur so temporär.
Ja.
So ein bisschen.
Was ich halt definitiv sagen kann, was mir halt noch nie gefallen hat, sind halt viel Rumgescreame und ohne Pause.
Okay, ja, das hätten wir ja geklärt.
Und Grooven ist wichtig bei Metalcore. Ich brauche immer ein paar geile Groove-Passagen da mit drin.
Ja, halt brauche ich auch. Wenn es nur so. Das kann ich mir nicht reinziehen. Okay.
So, wunderbar. Dann.
Fängst du dann mit deiner Sache an?
Korrekt, diesmal fange ich an, weil ich habe nämlich durch die Liste gemacht und ich sitze jetzt over das.
Ich habe das gar nicht geändert.
Nicht?
Ne.
Also, sonst bist du immer over.
Echt? Dann hast du es geändert.
Naja, habe ich nicht.
Ich weiß nicht. Egal, also, du bist over also.
Ja, hallo, ich fange an. Ich habe nämlich mal wieder ein paar ältere Songs rausgesucht, die ich früher sehr gerne gehört habe. Und als erstes habe ich hier die Band Undertow mit dem Song Stomping Out Ignorance. Oder Stomping?
Stomping Out Ignorance.
Und die kenne ich, die Band, von Summer Breeze 2006. Ich weiß gar nicht, ob sie da gespielt haben, ganz ehrlich. Aber wir haben da von irgendeinem Typ.
Nee, ich glaube nicht.
Haben wir hier so eine Promo-CD in die Hand gedrückt bekommen, ja, mit so ein paar Songs drauf von verschiedenen Bands. Und da war auch der Song mit dabei. Und ich fand den damals so geil, den Song. Und seitdem höre ich die Band halt auch. Habe mir auch sogar ein Album von denen gekauft, um danach zu merken, dass es nicht das Album ist, das ich haben wollte.
Weil der Song nicht drauf
war. Genau, weil ich eigentlich den Song haben wollte. Aber irgendwie hatte ich den nicht im Kopf und habe dann das falsche Album gekauft. Egal.
Ja, da war halt noch, da gab es okay, Spotify und so Zeug, wo das überhaupt kein Problem gewesen wäre. Dann so, ja. Ach so, ah, dann ist es das andere Album. Naja, gut.
Genau, außerdem war ich jung und dumm und habe einfach ein Album gekauft und bin davon ausgegangen, dass der Song drauf ist.
Ich muss gerade feststellen, im Nachhinein war dann diese Promo-CD, die der uns in die Hand gedrückt hat, die war schon wichtig.
Ja,
da war einiges.
Die hat funktioniert.
Da war einiges. Ich kann mich leider jetzt nicht mehr an andere. Hast du die noch? Nee, ne?
Nein, ich glaube nicht.
Würde mich mal interessieren, was da noch so war. Weil ich weiß, die habe ich rauf und runter gehört, das ganze Ding.
Er war aber früher ja generell wichtig, um bekannter zu werden. Mit Bands. Und es gab ja solche Compilation und so weiter mit verschiedenen Metal-Songs und Headbangers Ball und sowas, CDs.
Von den Labels halt, ja.
Ja.
Stimmt.
Und dann gab es ja hier auch noch hier diese Geschichte mit dieses In The End, in The End drauf war der Song.
Ah, ja.
Dingsbums United. Denkst du, ich komm drauf?
Roadrunner All Stars United.
Ja, Roadrunner, ja, genau. Von Roadrunner Records.
Genau.
Die, und dann alle, die bei dem Label waren, haben alle zusammen quasi ein Album gemacht und ja.
Sehr geil, immer noch sehr geil.
Da waren geile Songs drauf und da hättest du einige von den Bands, auf die wärst du wahrscheinlich auch nicht aufmerksam geworden, ohne diese.
Ich glaube, ich habe schon berichtet in einer Folge über die.
Das kann sein, ich glaube, in der Stelle hatten wir das mal.
Platte hab. Als Vinyl-Schallplatte.
Das ist gut möglich. Ja, das ist die Geschichte zu dem Song. Und jetzt darfst du.
Ich mache heute wieder mal wie immer Kontrastprogramm zum Karl.
Ja, bei mir ist wieder hier.
Stellt sich irgendwie so raus.
Bei mir ist wieder Dick Metal am Start. Beim Flo wird es heute ziemlich chillig.
Wird es chillig, genau. Und erste Chiller-Band ist Sienna Root. Mit Tales of Independence musst du wieder einen Song auswählen. Ist bluesig, ist groovig, ist teils funkig und hat bei mir beim ersten Hören überzeugt, weil ich momentan auf dieses, soll ich sagen, Musik, die halt jetzt fehlen mir wieder die Worte, die halt eben der Musik wegen konzipiert wurde. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Machen das nicht alle?
Ich weiß, ja, keine Ahnung. Ich denke schon, dass jeder es wegen der Musik macht.
Okay.
Gut, vielleicht auch gibt es ja Party, die machen es nur als Kommerz raus, aber grundsätzlich macht ein Künstler das halt, weil es seine Kunst ist.
Ich habe erlebt das Gefühl, dass sie sich halt bei ihrem Songschreiber halt auch mega den Kopf zerbrechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das höre. Und das gefällt mir momentan. So ähnlich wie bei Steely Dan oder so und bei denen, wo halt wirklich mega Aufwand betreiben, um das zu produzieren. So habe ich das Gefühl, kann auch völlig anders sein. Vielleicht läuft es dann easy von der Hand. Und ich denke nur, das wäre ja mega krass. Aber das ist das, was mich momentan...
Das könnte ich auch gar nicht beurteilen, ob jemand sich viel Mühe gehabt beim Produzieren. Ich muss sagen, das ist nichts, was ich beurteilen könnte. Bei dir läuft es wahrscheinlich einfacher, weil du halt so diesen Soundtechniker-Hintergrund hast.
Ja, mich hat schon lange damit beschäftigt und mache es ja auch immer noch. Also deswegen, ja, ich höre das auch vielleicht ein bisschen anders.
Das ist gut möglich. Ich weitermache?
Oder? Ja, machen wir weiter. Ich habe gerade noch ein bisschen sinniert, deswegen war ich gerade
kurz. Hey, Flo, ich noch im Song drin. meine zweite Band, die ich hier vorstellen möchte, ist One Man Army and the Undead Quartet.
Yeah.
Und der Song See Them Burn. Ich glaube, der Name von der Band ist aber auch so ein Grund, wieso es die halt nicht mehr gibt.
Das kann sein, aber der Name ist echt beschissen.
Weil gibt es eine Band, die heute erfolgreich ist und so einen langen Namen hat? Ich glaube nicht. Mir würde zumindest keine einfallen.
Also mir der Name noch nie gefallen.
Nee,
wenn ich ehrlich bin.
Das hat auch jeder einfach nur One-Man-Army gesagt.
Ja, One-Man-Army erstens, aber auch selbst One-Man-Army ist irgendwie, das ist kein guter Name.
Nee, das ist zu simpel, zu plump.
Ja,
bin die One-Man-Army.
Die One-Man-Army, so.
Ja, das könnte quasi unser erster Bandname gewesen sein.
Ich finde, One-Man-Army wird eher noch zu Five Finger Death Punch passen. Wenn die sich so nennen würden, wäre es irgendwie noch authentischer.
Ja, aber Five Finger Death Punch ist viel cooler.
Ja, natürlich.
Also
natürlich.
Vom Namen her
allein schon. Ich möchte das nicht vergleichen, aber so von der Aufmachung her, von der Band, von dem ganzen...
Von der dem Attitude. Image und Attitude.
So. Ja, genau. Ja. Das wäre doch eher One-Man-Army als die. So, keine Ahnung.
Ja gut, ich meine, bei dem war es ja auch, da war ja als Frontmann war der schon ziemlich präsent. Sein Undead Quartet war ja eher unbekannt und er war halt so die genau, Rampensau.
Und genau deswegen finde ich, glaube ich, den Namen scheiße. Weil, ich kann mich erinnern, wir waren bei einem Konzert in Karlsruhe.
Ach so.
Und das war so ein Mini-Keller, ne? So, da waren die noch, in der Konstellation waren die mega unbekannt. Und wir haben die dann gehört und gesagt, oh, da holen wir uns Karte, das hat nur ein paar Euro gekostet, war irgendein so Keller, Substage oder was das war.
Nee, Katakomben.
Ja, genau.
Gibt's ja heute nicht mehr.
Nee. Und Mini Tyler, das Konzept war echt gut. Nur mir ist aufgefallen, der hatte so, das habe ich echt noch vor Augen. Weiß auch nicht genau warum. Der hatte so eine Art Satin-Hemd an.
Ja, das sah halt ja aber grundsätzlich aus wie Elvis für Arme.
Ja, erstens das so vom Gesicht her mit seinem Kotelettebart und sowas.
Wobei Elvis in seinen späten Jahren.
Ja, stimmt, in den späten Jahren,
ja. Genau.
Und, aber was mir extrem aufgefallen hat, dieses Satin-Hemd und der hatte so einen Bierbauch und der hat fast die Knöpfe gesprengt vorne. Und ich dachte nur, was zur Hölle, was soll das für One-Man-Army sein?
Aber das war später, oder? Wir haben die vorher ja auch mal auf dem Summer Breeze gesehen. Ja,
das war, wir haben sie im Sommer, im August in Dingsee und im Winter, im Dezember war das Konzert in,
ja, genau,
in Karlsruhe.
Und im Sommer war er ja, aber sah er noch ganz fit aus. Da war er ja, haben wir ihn ja auf dem Gelände ja auch getroffen und haben ein Foto mit dem gemacht.
Ja, aber ich glaube, das war eher wegen so T-Shirt-Style für den Sommer oder so. Das hat man das, glaube ich, nicht so gesehen, aber dieses cool. Denn das Hemd war einfach zu klein. Vielleicht wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn das Hemd gepasst hätte. Aber irgendwie hat er fast die Knöpfe gesprengt und er sah halt aus wie...
Ach, ja, wie so ein aufgedunsener Elvis,
ja,
halt
einfach. Ja, ne? Also,
Alter.
Aber trotzdem, ich habe trotzdem geiles Konzert und geile Stimme trotzdem.
Also. Ja, richtig. Und die Band, ich habe die damals rauf und runter gehört. Einfach. Die waren richtig krass.
Richtig
und als abgefeiert. Wir den halt dann auf dem Summer Breeze da auf dem Gelände getroffen haben, mit dem wir Foto machen konnten, ey, war das geil.
War richtig geil.
Ja, und dann hat sich meine Ex dazwischen gedrängt und sie war nicht bei ihm gestanden und nicht ich.
Genau, und hat es Foto für immer verkackt.
Ja, für immer verkackt. Er muss ein Foto mit jemandem und dann noch. Ach, egal.
Ich habe noch Unterschrift auf dem Drumstick von der Band.
Ich habe auch noch das Bild danach, auch noch irgendwas Unterschriebenes, glaube ich, von dem.
Oh, voll die Groupies, Alter.
Ja, bei dem das erste Summer Breeze sowieso. Da habe ich ja noch haufenweise Autogrammkarten auch von Heaven Shall Burn und so.
Das war 2006, hallo?
Ah, hell.
Das ist schon ewig her.
Ja. Und mal jung war man da.
Richtig jung.
Ja, das war's zu dem Song. Also Song ist geil, Error in irgendwas heißt das Album und müsst ihr euch reinhören, reinziehen. So.
Okay, ich mach weiter.
Ja, mach mal.
Ich hab mal wieder was Uraltes, aber was mega, mega Groovendes. Bin erst vor kurzem auf die Band gestoßen. War jetzt mehr oder weniger gar nicht aus der Richtung, wie ich eigentlich oder was ich eigentlich so höre. Und die Band nennt sich Mandrill mit dem Titel Fence Walk. Musste auch wieder irgendeinen Titel auswählen, das geht mir eigentlich immer so. Ich habe nicht gar nicht so den Fokus auf die einzelnen Lieder meistens, sondern so, ich gucke mir dann im Gesamtkontext, aber was hat die Band so gemacht.
Mhm.
Und aber das ist so. Wie nennt man das? Funk? Ich würde es fast rein funky.
Also funky groovy, das ist genau die zwei Wörter, die ich benutzen würde.
Ja, es sehen halt auch so aus, so disco-mäßig und
ja.
Ja.
70er Jahre Funk and Soul, oder? Soul.
Ja, Funk and Soul, genau.
Soul kann man noch
so die erste, sagen. Genau, so die erste, ich habe nicht so richtig die Ahnung von der Musik und auch der Zeit nicht.
Ja,
alles. Und wie das alles so herkommen ist und so. Aber ich habe es gehört und es hat mich voll gefesselt, weil so die Instrumente waren so geil und das groovt so und dann kommt eigentlich nur so Shouts so zwischendrin. Nicht so richtig ein Gesang, es war so schon so Anklänge von Rap irgendwie. Aber alles noch viel, wie soll ich sagen, nicht so, eher so aggressiv, sondern eher so fließend mit der Musik. Das war einfach cool.
Soul.
So, ja, so konnte ich mir das wirklich vorstellen, dass es so die erste Richtung, das war so die Richtung dann später in Richtung Hip-Hop oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht laber ich Bullshit, aber ich glaube, das ist die erste, so R&B und sowas.
Ja, kommt ja alles
von da. Später in Hip-Hop und das, ja.
Weil R&B und Soul wird ja auch immer zusammen irgendwie, und Funk und Soul und Jazz und ja, irgendwie alles so.
Genau.
In also, der Richtung.
Man merkt, das ist nicht gerade meine Richtung, wo ich mich jetzt gut auskenne. Aber mir gefällt es und ich habe gerade dann in die Richtung auch noch weiter recherchiert und bin auch auf einiges Cooles gestoßen. Dr. John zum Beispiel. Dr. John. Das ist auch noch so eine Band, die macht so ähnliche Musik.
Okay.
Und das kann man sich auch so. Ich bin ja nicht so der Typ, das habt ihr ja schon gehört und der Karl weiß es ja auch, der großartig Musik jetzt nebenher laufen lässt, weil ich wähle eigentlich immer aus, was ich gern hören möchte. Und das auch meistens bewusst. Aber das kann man zum Beispiel ziemlich cool so nebenher laufen lassen.
Ja.
Gibt es selten, aber finde ich geil.
Ja, das kann ich zustimmen. Das würde ich auch nebenher laufen lassen. So, mein nächster Song. Habe ich mich tierisch drüber gefreut, dass die endlich wieder bei Spotify sind. Also nicht die Band schon länger bei Spotify. Aber dieses Album von Children of Bodom, der Song Children of Decadence, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht.
Decadence,
auf jeden Fall vom Album Follow the Reaper. Das war jetzt jahrelang, war das irgendwie in Deutschland nicht verfügbar bei Spotify. Ich habe keine Ahnung, warum.
Wahrscheinlich, weil es beim anderen Label war.
Und irgendwie sowas, irgend so ein rechter Scheiß.
Meistens, ja, das oder ist sowas. Meistens das Problem.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wieder da. Ich habe mich übelst gefreut und muss jetzt bei uns in die Playlist auf jeden Fall rein. Weil geilstes Children of Bodom Album ever, meiner Meinung nach.
Und deine Meinung ist nicht der meiste Fans Meinung, habe ich vorhin so von dir gehört.
Aber irgendwie. Ist die wichtigste Meinung.
Ja, muss ich zustimmen.
Nee, bei den Fans.
Wenn man auf Bottom geht, würde ich auf jeden Fall dir vertrauen.
Bei den Fans weiß ich gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall vom Sänger her, der findet das.
Ach, stimmt, der Sänger.
Der Sänger, der hat irgendwann in einem Interview gesagt, dass er das schlechteste Album findet und er sich dafür schämt, hat er irgendwann mal gesagt.
Alexi, und, hör auf, dich zu schämen. Es ist,
richtig.
Es ist unnötig.
Es ist gut. Es ist Teil von dir.
Genau, und also es gibt Leute, die mögen auch das. Also
richtig.
Schäm dich nicht für sowas.
Ja, und ich liebe das Album, ist einfach so krass gut. Und ja, ich traue auch immer noch um mein Children of Bottom T-Shirt von dem Album. Das ist irgendwann, ich glaube, meine Ex hat es kaputt gemacht.
Ey, was ist das schlimm mit deinem Ex hier?
Ja, schlimm, oder? Hey, heute muss ich sie öfter erwähnen. Die hat mir das Ende, Mal, die hat mir da das Bild kaputt gemacht und dann noch mein Shirt kaputt gemacht.
Dein Shirt im Arsch, ey, das ist
ja eine. Und es gibt Sachen, das kriegt, findet man auch nirgends alles mehr.
Gleich.
Ja, jo, war das die gleich. Jo, war das die gleich.
Die, ey.
Naja, auf jeden Fall Children of Bottom, Children of Decadence, sehr geiler Song. Hört euch rein.
Geil,
hört rein. Euch rein.
Hört euch
rein. Heute ist wieder mit dem Sprecher überhaupt nicht. Also,
das wird nicht besser, gell?
Vor allem haben wir nicht mal viel getrunken diesmal.
Nee, da ist ja nicht mal Alkohol drin.
Nee.
Ich trinke noch ein bisschen Wasser.
Ja, trink mal noch ein bisschen Wasser. Vor deinem letzten Song.
Riech mal am Wasser, wenn du das einschickst.
Wieso?
Boah.
Riecht noch ein bisschen anders da. Bei dir noch ein bisschen noch anders da.
Puh, aber bei mir, das riecht jetzt nach Stall. Aber irgendwie nach vergorenem Stall.
Vergorener Stall. Ja, wollen Sie eine Flasche vergorener Stall? Oh ja, danke. Es ist hier der Champagner des Südens. Der Kuhstall-Champagner.
Ah, gut. So, jetzt geht's mir nicht besser. Mein letzter Song ist von der Band Free. Einige bekannt bestimmt. Der bekannteste Song ist All Right Now, Baby. Na, na, na. Ja, ich mach das jetzt nicht weiter.
Wir können auch nicht singen, das Henna bestimmt.
Wir sind echt nicht die Talente.
Henna schon mitgekriegt.
Ich habe aber den Song Fire and Water ausgewählt. Eigentlich einfach nur, um nicht All Right Now zu nehmen. Nee, ich habe erst wieder die Band für mich entdeckt irgendwie. Ich habe das schon länger mal gehört oder früher habe ich das öfter gehört. Ist dann aber irgendwie in Vergessenheit gerade. Und bin jetzt wieder drauf gekommen und gedacht, hey, Alter, warum hast du denn die ganze Zeit weitergehört? Aber es gibt ja so viele Bands, wie kann man das, du kannst ja nicht immer alles hören.
Nee, wärst ja nicht fertig dann.
Außerdem, das ist so ähnlich, kennst du das, wenn du zum Beispiel die Winterjacke in den Schrank packst und dann wird wieder Winter, du packst sie wieder aus, machst die Hand so in die Tasche, was ist das?
Ja, geil.
10 Euro.
Ja, oder Gutzle.
Oder Gutzle oder so, geil.
Ich finde dann immer dann die Krankheitsgutzle vom Winter dann. Ja. Oh, guck mal hier, lecker. So ein Pfefferminzgutzle.
Ich habe schon öfter Geld gefunden, weil früher habe ich irgendwie, keine Ahnung, die scheinen einfach so in die Tasche gesteckt.
Oder seitdem mir der Hund hängt, finde ich dann halt einfach noch Kacktüten halt.
Okay. Also,
über die freut man sich halt nicht so. Also, ja, doch. Ist praktisch, wenn man das dann erst unterwegs merkt. Der Hund dabei hat und dann merkt, oh cool, ich habe ja noch Kacktüten.
Ach so, aber nicht volle.
Hm? Ja, natürlich nicht volle.
Ich hab jetzt tatsächlich an volle Kacktüte gedacht.
Ach so. Die packe ich ja nicht wieder in die Hosentasche, in die Jackentasche, nein.
Ja, hätte sein können, dass in der Nähe kein Mülleimer war. Du hast eingesteckt.
Ja, aber dann trage ich die dann so 12 Finger, trage ich die Kilometer weit, bis der nächste Mülleimer kommt, anstatt dass ich sie einpacke. Oder wer packt schon seine Kacktüte wieder in die Jackentasche, nein?
Ich habe das schon beobachtet.
Echt?
Ja. Das ist ja aufgesammelt und dann, die denken, ja, weil wenn man so die Hand so in die Tüte macht und das dann aufsammelt und das dann rausstrippt, und dann zuknotet, dann ist ja niemals Kacke irgendwo draußen drankommen.
Ja.
Und dann stecken das halt manche in die Jackentasche.
Ich nicht, aber ich habe ja so biologisch abbaubare. Und
also die sind nicht so haltbar, Mensch.
Ja, vor allem hast du Angst, dass sich in deine Tasche auflösen. Was sie natürlich nicht tun, das dauert immer Monate oder so, bis sie sich auflösen. Aber es riecht trotzdem irgendwie noch raus. Irgendwie anscheinend kommt der Geruch trotzdem durch. Also geil riechen die nicht. Also ich will ich auch nicht in meiner Jackentasche haben.
Gut, aber bei anderen sind sie halt so tütetisch.
Und vor allem, wenn die dann biologisch Abbau vergisst und dann nächstes Jahr neigreifst.
Das wäre dann fatal, denke ich, ja.
Dann mache ich nicht. Oh, geil.
Da kann ich nur hoffen, dass die Kacke bis dahin getrocknet ist. Ja, das ist nicht ganz so schlimm.
Oder irgendwas, das weggefressen hat hoffentlich. Fliegen, keine Ahnung.
Egal, unnötige Diskussion, du hast gedacht, Kacktüten halt.
Vor allem, wie sind wir jetzt schon wieder auf Jacke und
neue
Inhalte gekommen?
Ja, genau, ich wollte eigentlich sagen, das ist doch so, wie wenn man jetzt die Sache dann wieder rausholt und bla 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 bla.
Ja.
Und so ist es auch bei der Musik dann, wenn man Bands so irgendwo zufällig dann sieht, dann so, ah, die waren doch gut und dann hört man es wieder und da hast du irgendwie dasselbe Gefühl.
Ja.
Oder?
Ja, das hatte ich jetzt wieder mit Undertow.
Siehst
der
du?
Band. Die auch wieder rausgekramt, wieder in einen Song gehört und denkt, geil. Und schon wieder im 2006er Feeling gewesen, kurz. Das finde ich eh mal geiler an Musik, dass das quasi so das zurückversetzen richtig, kann. Genau. Also gedanklich, du spürst quasi nicht nur, also irgendwie so. Es
versetzt dich zurück in die Zeit.
Aber so der komplette Körper halt. Du denkst wieder so, ich habe genau das Feeling gerade. So wie es in 2006 wäre. Und das ist geil.
Das passiert wirklich, ja.
Ah, das, ja, das, und ich finde, das ist auch.
Das kann auch nur Musik, das stimmt.
Ist doch ein guter Schlusssatz am Ende.
Ja.
Für diese Folge.
Very good.
Gell? So, vielen Dank fürs Reinhören, Leute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Wir sind raus.
Bis dann. Tschüss.